120 Jahre FAC Stripfing lebt, der SKN noch und wir müssen über Jörg sprechen. Zwarer Konferenz Episode 114. Wir fahren hoch.
Kann ich loslegen?
Kann ich los, das ist
Dialekt, oder?
Das Problem ist,
Ich schau A.
Liga 2. Warte, wie noch mal?
Mein Gott.
Sagst du mir?
Ich schau A.
Liga 2.
Kenn mich nicht aus, deswegen schau ich mir sogar das gar nicht an.
Der FAC ist 120 Jahre alt, beziehungsweise fast schon 121. Bevor wir uns thematisch mit der Gegenwart auseinandersetzen, blicken wir noch in den Rückspiegel. Welche Erinnerungen kommen hoch, beziehungsweise Namen, wenn ihr an den FAC denkt?
Automatisch Peter Backhult, Trainerlegende und natürlich auch Spielerlegende.
Wie ist es bei dir?
Schnitzelsemmel.
Ja, ist das wirklich die erste Assoziation, die du hast mit dem FAC?
Nein, ich habe ein paar Assoziationen. Dass da die Anreise zum Platz für mich immer extrem weit war, ja. Weil ich gefühlt immer am anderen Ende der Stadt gewohnt habe. Viele sehr kalte Spieltage, habe aber auch dort vor Ort erlebt, die erfolgreiche U17 EM-Quali des Jahrgangs mit Dino Lazzaro, Sascha Horvath und so weiter und der Hermann Stadler.
Damals
am FAC-Platz das letzte Quali-Spiel gewonnen gegen Georgien. Mhm. Das ist jetzt gefährliches Halbwissen.
Ist auch schon ein Zeitl her.
Ist, muss man sagen. Ist schon ein paar Jahre her.
Fühlt sich nicht so an, aber ja.
Aber darf ich? Ich habe 25 Spielernamen.
25? Erst hast du gesagt 10, jetzt hast du 25.
Ja, ich sage jetzt noch niemanden, okay. Was ich lese nur vor, okay. Um ein bisschen zu erklären, wer alles schon beim FAC war.
Bitte.
Marco Arnautovic, Robert Zara, Ernst Otzwirk, Trifon Ivanov, Krzysztof Radajczyk, Robert Dienst, Peter Backhult, Andi Ogris, Adrian Grbic, Max Entrup, Gustl Jordan, Jürgen Batoka, Peter Platzer, Hans Birkner, Peppi Smistik, Matthias Honser, Christian Keglewitz, Alex Schlager, Mirnes Bezirovic, Marco Sahanek, Andi Reisinger, Fernando Trojanski, Jewgeni Bilewski, Viktor Hirländer und der große Sebastian Bönisch. Und wer jetzt da die Hälfte der Namen nicht gekannt hat, lernt österreichische Fußballgeschichte.
Ja gut,
Hannes.
Hallo, Entschuldigung.
Am meisten überrascht mich Jürgen Batoka, das habe ich gar nicht gewusst, dass
der beim FAC gekriegt hat. Rund um die Jahrtausendwende beim FAC gewesen.
Naja,
Der ist Wiener.
Ja, ja, das ist mir schon bewusst. Man denkt am Batoka immer Mattersburger Zeiten logischerweise und dann noch Rapid.
Das ist aber immer die Frage, FAC. Du kannst dann im Grunde auch mit Austria Lust dann auch in Verbindung bringen.
Stimmt, gell?
Also
das habe ich da noch nicht so ganz verfolgt.
Schau, lern österreichische Fußballgeschichte.
Okay, schön, dass er mal
so ist.
Jetzt würde ich mich nicht mit der österreichischen Fußballgeschichte auseinandersetzen. Nur weil jetzt, ich mir gedacht, wir reden jetzt dann 30 Minuten über den FAC und wir sollten ja eigentlich über die Gegenwart sprechen.
Sowieso. Ja. Ich wollte nur sagen, der FAC ist eine große Geschichte. Auch wenn absolut. Der Zuschauerzuspruch dem vielleicht nicht ganz gerecht wird in den vergangenen Jahren.
Das ist so ein bisschen das Problem. Also wenn ich an den FAC denke, poppen schon eigentlich immer so diese Assoziation mit dem letzten Tabellenplatz auf, ohne dabei abzusteigen. Das hat es in den 10er Jahren ein paar Mal gegeben. Und das ist eigentlich gefühlt sehr lange immer gegen den Abstieg auch gespielt haben in der zweiten Liga, aber seit der Ligareform hat sich das Blatt ja ein bisschen auch gewendet. Und wenn man dann zurückdenkt an die Saison 2021, 2022, haben wir eh schon die letzte Woche besprochen mit diesem Titelkampf mit Austria Lustenau um den Bundesliga-Aufstieg, dann hat sich da schon auch etwas Positives entwickelt. Aber sportlich läuft es aktuell nicht so nach Wunsch für das Team von Mitja Möritz und das, obwohl im Grunde alles angerichtet war. Samstag Primetime, feine Kulisse, starker Away-Support, eine stabile FAC-Choreo, aber sie haben einfach momentan nicht das Momentum auf ihrer Seite.
Aber endlich wieder das Momentum. Ja.
Ja.
Mhm. Ja, ist so. Hat lange Zeit nach einem Punkt ausgeschaut und dann in der 92. Minute Peter Haring mit einem sehr bitteren Patzer den Admira Edeljoker, Gnasmüller halt dann, Christoph Gnasmüller erfolgreich ausnutzt.
Dann wurde mal wieder auf die Uhr gezeigt. Christoph Knasmüller, Edeljoker, möchte ich ja schon fast sagen, ich glaube 76. Minute reingekommen, in der Nachspielzeit das Tor erzielt. Generell ganz, ganz bitter für den FAC, die haben in dieser Saison zum fünften Mal Last-Minute-Nackenschlag kassiert. Musst dir mal vorstellen, zwischen der Runde 2 und 10 gleich viermal. Und jetzt einmal wieder in der 22. Runde insgesamt dadurch 6 Punkte durch die Lappen gegangen. Wäre mit Blick auf die Tabelle chilliger für den FAC, hätten sie diese 6 Punkte.
Ja, weil mittlerweile wird es wirklich brenzlig. Stripfing nur mal einen Punkt hinter den FAC, aber bleiben wir bei dieser Partie, bleiben wir beim 2:1 der Admirana. Da gab es nämlich die Frage von Tobi71 via Twitter. Ein Last-Minute-Winner von Christoph Knasmüller mit dem altbekannten Jubel gegen den FAC. Nichts Neues bei Knasi. Was für einen Impact kann er in dieser Saison und in einer möglichen Bundesliga-Saison noch haben? Beziehungsweise wie setzen zufrieden mit dem aktuellen Jahr von Christoph Knasmüller? Habt ihr euch mehr erwartet, mehr Spielzeit?
Ja, ich habe mal ein bisschen mehr Spielzeit, habe ich mir schon erwartet, um ehrlich zu sein. Also ich weiß nicht, ob es wie zufrieden er damit ist, mit dieser Joker-Rolle.
Also ich kann es dir nur ganz kurz mal vorlesen. Ja. 9 Minuten, 10 Minuten, 10 Minuten, 19 Minuten, 1 Minute, 14 Minuten.
Also den ganz großen Impact hat er jetzt noch nicht gehabt. Jetzt. Diesmal schon. Mit dem Siegtreffer hat er zwei wichtige Punkte der Admira gebracht. Aber schauen wir mal, wie sich das früher noch entwickelt. In Summe hätte ich ihn aber perspektivisch schon als potenziellen Startelfspieler in dieser Mannschaft gesehen.
Andererseits, du bist heute als Tabellenführer in das Jahr 2025 gestartet. Sprich, du hast ja auch keinen Christoph Knasmüller dafür gebraucht. Stellt sich dann natürlich die Frage, musst du ihn jetzt irgendwie versuchen, da reinzuquetschen in die Startelf oder nimmst du ihn heute mal als Add-on mit ins Frühjahr?
Ja, natürlich. Aber ich glaube, von dem Potenzial und dem, was er immer noch drauf hat, hätte er wahrscheinlich die Möglichkeit, sich so aufzudrängen, dass irgendwann Thomas Silberberger nicht mehr umhinkommt, als ihn aufzustellen von Start weg.
Gut, voll. Man muss aber auch sagen, ich meine, 2023 im Sommer in die polnische vierte oder fünfte Liga.
War es damals nicht sogar fünfte Liga? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber.
Vierte oder fünfte ist auch schon gut gekatscht. Da war er und da hat er ja auch nicht allzu viel gespielt und ich wage auch zu bezweifeln, dass die Intensität in der polnischen unteren Liga sehr hoch war. Dann ist er jetzt auch, was er knappes halbes Jahr eben ohne Verein gewesen. Der muss halt auch wieder in den Tritt kommen, aber ich bin da auch beim Harald, ich habe mir eigentlich auch so den ein oder anderen Startelf-Einsatz mir auch vorstellen können. Aber ja, mit solchen Situationen würde er sich auf jeden Fall für die Startelf empfehlen können.
Ein anderer ist, Neuzugang der Admira ist hingegen gesetzt, nämlich Jörg Siebenhandel, über den würde ich gerne ein bisschen sprechen, denn der hat im Grunde ja auch das 1:0 der Admirana eingeleitet. Es ist beigesteuert von Deniala.
Eigentlich eine Rettungstat, ja, die zu einem Assist geführt hat.
Ja, aber so typische Jörg-Siebenhandel-Aktion, oder? Ich meine, sehr weit aus dem eigenen Kasten draußen und dann halt gleich diese Rettungstat mit einem Assist verbunden. Wie wichtig ist der für die Admira? Ich finde ihn nämlich wirklich bärenstark, was der in den ersten 6 Partien in diesem Kalender ja abgeliefert hat. Das ist brutalst.
Ich muss nur noch eine Sache kurz erwähnen, weil du Assist sagst. Jörg-Siebenhandel hat ja auch schon ein Bundesliga-Tor geschossen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Erste Runde der Saison 2011-12 im Trikot des FC Magna gegen Mattersburg.
Das war eine Last-Minute-Geschichte?
War ein Ausschuss, der ein paar Mal aufgekommen ist und den. Oder quasi war es ein direkter Freistoß, der ein paar Mal aufgekommen ist und irgendwie dann.
Wirklich?
Ja, in der zweiten Spielminute. In der ersten Runde, zweite Spielminute der ersten Runde, Jörg Siebenhandel trifft.
Geil. Nein, an das kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich kann mich noch erinnern, dass wir gemeinsam, glaube ich, im Belek damals interviewt haben, oder? Also ich als Kameramann, du als...
Wirklich,
ja. Aber das war 2012, lang her.
Wie da
war
der Patrick daran nicht erinnern? 10. Also,
ich kann mich noch erinnern.
Ich habe schon 3. Also 4 Leute in meinem Leben interviewt.
Ich war sehr nicht 10. Nein, aber ich meine, was der für Saves einfach Spiel für Spieler abliefert.
Also Jörg Siebenhandel hält da mehrere Punkte fest. Das muss man ganz klar so sagen. Ja. Also, ja, man kann der Admira nur gratulieren, dass sie den Schritt gemacht haben im Winter. Hat sich bis jetzt echt voll ausgezahlt.
Das ist ja trotzdem witzig, er ist jetzt der vierte Torhüter in der Saison von der Admira. Wir haben das Torhüter-Thema den ganzen Herbst eigentlich gehabt mit Jungwirth, mit Van Wüster, mit Kaltenböck und waren dann eigentlich eher verwundert, dass man Siebenhandel holt, weil man, bin mir jetzt gar nicht sicher, hat sich Kaltenböck auch noch verletzt.
Ich bin Anfang meine, des Jahres, dass man dann irgendwie verletzt, weil mit Leistung hat er jedenfalls nicht gepatzt, also sagen wir, da hat er schon geliefert.
Ja. Ja, aber man sieht dann eben trotzdem noch, wenn so ein erfahrener Mann wie ein Jörg Siebenhandel kommt, dass es von der Ausstrahlung her schon nochmal etwas anderes ist.
Naja, über 300 Bundesliga-Partien, ein paar Europacup-Partien dabei, zwei Länderspiele. Udo, ist der Bruder. Der Jörg Siebenhandel hat auf jeden Fall Klasse und wird die Admira, wenn er so weitermacht, auf jeden Fall in die Bundesliga parieren.
Bitte. Na, er könnte wirklich vielleicht echt dieses letzte Puzzleteil sein von der Admira für den Aufstieg. Also wenn ich an diese Partie gegen einen SKN zurückdenke, mit diesem Save gegen Mbouyi, dann gegen die Wiener, gegen Zimmermann in der ersten Runde des Kalenderjahres 2025, da waren so viele gute Aktionen mit dabei und jetzt eben dieser Assist gegen Gabriel, glaube ich war es, gegen einen FAC wieder da gewesen. Also da waren schon extrem wichtige Saves mit dabei.
Und am Ende bleibt uns noch der Partie das zu sagen, was wir, glaube ich, jetzt schon zum 10. Mal nach einer Admira-Partie sagen, oder? Wenn du solche Spiele gewinnst, wirst du Meister.
Ja. Ja, es ist der Klassiker, ich will es eigentlich auch nicht sagen, aber es fühlt sich so an, als würde die Admira Richtung Bundesliga gehen. Und ich habe einfach weniger das Gefühl, bei der SV Ried machen wir gleich einen Wechsel von dem 21. Wiener Gemeindebezirk ins Innviertel. Die Admira hat also den Vorsprung auf Ried auf 4 Punkte ausgebaut, denn die Wikinger haben gepatzt. Was war da los gegen Amstetten? Es war viel los.
Es war viel los, über 4000 Zuschauer, was nicht zuletzt dem geschuldet war, dass 1000 Freikarten an oberösterreichische Feuerwehren verteilt wurden, die offenbar sehr, sehr schnell vergriffen waren. Ich erspare mir jetzt jegliche depperten Wortspiele mit Feuer am Dach und Hütte brennt und so weiter. Aus.
Ja, nein, das habe ich jetzt aber nicht erwartet. Oder hast du da, glaube ich, einen ganzen A4-Zettel zusammengeschrieben?
Was? Nein, also eigentlich hätten sie komplett Büro schon machen können, falls brennt, kein Problem. Ja, 1000 Feuerwehrleute am Start, das soll passieren.
Diese Feuerwehrmänner hätte damals Wacker Innsbruck bei dem Spiel gegen Austria Klagenfurt gebraucht.
Das stimmt.
Als das Stadiondach zum Brennen angefangen hat, ja. Aber das sind dann später gekommen, also nicht die.
Oh, wurscht. Aber ich glaube, Feuerwehrleute, wenn sie ins Stadion gehen, haben jetzt nicht zwingend das Equipment
immer.
Dachbrände zu löschen.
Glaube ich schon. Ja. Glaube ich schon, davon gehe ich aus.
Das ist kein Beruf, das ist eine Berufung.
Ja, stimmt. Man ist es oder man ist es nicht und wenn, dann 24-7, so sehe ich das. im Grunde hat sich auch wirklich das Setup war perfekt, über 4000 Zuschauer im Stadion, du hast es eh schon gesagt und dann geht die SV Ried auch sehr zeitig eigentlich in Führung. Niki Havener, Kopfballtor und dann schaffen die es aber einfach nicht, dieses zweite draufzulegen.
Und ja, batzen dann halt mit einem Eigentor von Bumberger, was ja, blöd geendet, ich weiß nicht, ob nicht der Städtenstimmer, ich weiß jetzt gar nicht, wer da dahinter dran war.
Das war der Felix Köchel, wenn
Felix
ich mich
Köchel,
ja.
Den eh auch reingemacht hätte. Ja. Und danach laufen sie an und machen halt das zweite Tor einfach nicht. Und ja, in der Phase der Saison, wo es halt da echt Kopf-an-Kopf-Rennen ist, tut sowas halt richtig, richtig weh.
Die SV Ried hat sich vielleicht auch ein bisschen dann ausgeruht, also mit dem 1-0 im Rücken und dadurch ist halt eben am Städten auch ein bisschen mehr aufgekommen. Ja, unglückliches Eigentor passiert, aber normalerweise bei dieser tollen Schlussoffensive, weil die SV Ried hat ja wirklich einige Chancen vorgefunden, ist normalerweise einer drin und wenn ich mich an die letzte Szene des Spiels erinnere, ich glaube 91. Minute oder 92. vielleicht sogar, Marc Rosse zieht ab und da gibt es ja sogar einen kleinen Kamera, einen Blick auf die Rieder Trainerbank, wie alle schon aufgestanden sind und glauben jetzt, da steht es gleich 2-1. War ein Dämpfer auf jeden Fall, ja.
Das könnte natürlich schon ein psychologischer Knackpunkt sein in so einer Saison. 2 Punkte, die dir dann eben vielleicht auch fehlen, gerade in seiner 92. Minute oder 91. Minute, Marc Grosse generell mit sehr viel Pech in diesem Kalenderjahr. Also der ist immer sehr bemüht, macht auch gute Partien, steuert seine Assists bei, aber er trifft halt nicht. Und ich glaube, das ist dann schon ein persönliches Problem für Marc Grosse, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass der Bock hat auf den Abschluss auch. Und wenn du halt jetzt 6 Spiele auf ein Tor wartest, dann fängt eben auch der Kopf zum Rattern an.
Ja, aber 3 Assists.
Ja, ey.
Also,
ja, ey. Ja, aber trotzdem.
Leistung
also,
bringt
ja,
er ja.
Ja, natürlich, aber trotzdem, du warst halt Torhüter, du kannst das nicht nachempfinden, aber Stürmer willst du Tore haben. Ist scheißegal, du kannst 89 Minuten die Kack-Performance schlechthin abgeliefert haben, aber wenn du in der 90. triffst, dann bist du zufrieden mit der Partie. Zumindest war das bei mir immer so. Obwohl ich natürlich die 89 Minuten davor auch überragend war. Mhm. Harald, wie war das bei dir?
Hab selten getroffen.
Ja, eh, aber
okay. Das ist ein Gegenspieler eher.
Es ist ja trotzdem skurril, denn unterm Strich spielt Ried die zweitbeste Liga 2-Saison der Vereinsgeschichte. Man war nur in der Spielzeit 2019-20 besser. Da hatte man nämlich 51 Punkte zum gleichen Zeitpunkt der Saison. Also es schaut eigentlich sehr gut aus, aber das Problem ist halt, die Admira ist sehr, sehr souverän.
Letzte Saison, genau nach 22 Runden, hatten sie 38 Punkte und damit 10 weniger.
Ja.
Ich meine, da war der GRK halt auch schon enteilt. War eigentlich schon alles entschieden. Jetzt ist es halt bitter, dass die Admira so stark vor ihnen ist.
Sagen wir so, wie es ist. Es bleibt auf jeden Fall sehr spannend in Liga 2. Wir machen eine kurze Pause und dann geht es weiter mit dem kompakten Rundenrückblick. Wir machen weiter mit dem kompakten Rundenrückblick und reisen in den Westen zur Partie Schwarz-Weiß Bregenz gegen den SV Stripfing. 11 Sekunden gespielt und dann boom, 1:0 für die Ländle-Kicker. Hat unterm Strich aber nicht viel gebracht.
Nein.
Hast du nachrecherchiert? Ich glaube, du hast im Vorfeld alle Spiele nochmal angeschaut der zweiten Liga in der Geschichte.
Ja.
Was das schnellste Tor der Liga 2 Geschichte?
Ich habe es leider nicht verifizieren können. Also es hat in dieser Saison schon ein sehr schnelles Tor gegeben von Wilfried Saar, glaube ich noch 17 Sekunden, aber 11 Sekunden, nein, ich weiß es nicht, keine Ahnung, es tut mir leid. Machen wir das immer auf Profi-Ebene und da kann es nicht der schnellste sein, denn da war es im Peter Radkopf nach 5 Sekunden.
Mhm.
Also die 5 Sekunden ist die Marke auch für Liga 2 Vereine und Spieler, die man knacken muss.
Und das muss man mal knacken. Aber
5 Sekunden ist einfach ein Wahnsinn.
Das war letzte Saison gegen Blau-Weiß Linz, oder?
Ja, genau.
Ja.
Ja.
Denk mal, das war erst.
Mhm. Ja, letztendlich hat Stripfing 3:1 gewonnen und setzt seinen Marsch in Richtung Nicht-Abstiegsplätze fort.
Also ist natürlich dein Thema, Entschuldigung, dass ich da jetzt... Jetzt überlasse ich dir natürlich die Bühne. Dann hat Stripfing die Partie gedreht.
Mit einem wundervollen Freistoß da.
Mhm. Na, da.
Also wenn sich die Austria fragt, wer quasi nach Dominik Fitz die Standards treten soll. Das hat am Wochenende Matteo Perez-Windlöff gemacht.
Ja.
Nicht übermäßig erfolgreich. Vielleicht ein anderer Matteo, nämlich Matteo Schablos. Wie beurteilt sie Felix Grossmann in der Szene?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er irgendwie geblendet war von der Sonne, aber ich hoffe es.
Er stand irgendwie sehr weit weg von also mittig war es nicht, wo er gestanden ist, sagen wir mal so. Ja, sehr nah an der rechten Stange. Weiß ich nicht. Das Spiel war ja schon freigegeben, ist ja nicht so, dass er da jetzt dann noch irgendwie was feinjustieren muss an den Vordermännern oder sonstiges. Wunderbar gesehen vom Schablers.
Also ich gehe davon aus, dass Grossmann nicht damit gerechnet hat, dass es ein direkter Abschluss wird.
Wirklich nicht.
Ja, das würde
ja,
jetzt
ja, natürlich, ja, ja, ist halt fix davon ausgegangen, dass da wie in 98,7% aller Fälle bei solchen Freistößen da die Flanke reinkommt.
Ja, weil dann hat er trotzdem eigentlich noch ziemlich lange Zeit gehabt,
das Restrisiko
auf die andere Seite zu bewegen, oder?
Ja, ich meine, er war schon nicht so schlecht geschossen, ne? Aber
das war jetzt nicht überragend geschossen.
Aber das Restrisiko musst halt einkalkulieren.
Ja, aber das war ja nicht überragend geschossen.
Stripfing in der Jahrestabelle auf Platz 6.
Komplett irre, oder?
Mhm. Ja. 11 Punkte aus 6 Spielen. Wie angekündigt.
Du hast es ja schon vorher geschaut.
Es wird sich ausgehen.
Das ist echt überraschend. Also, ja, okay. Ja. Aber du hast letzte Woche ja gesagt, ja, der FAC bleibt oben, Austria Lustenau bleibt oben.
Ja. Vielleicht bleiben alle oben, vielleicht bleibt auch der 14. oben.
Ja, das ist. gut möglich, dass das vielleicht passiert, ja.
Da haben wir noch gar nicht vorher erwähnt, das wollte ich noch sagen beim FAC. Die spielen die nächste Runde gegen Lafnitz.
Ja.
Da müssen sie gewinnen, weil jetzt ist der Vorsprung auf Stripfing nur ein einziger Zähler.
Aber ich habe auch gesagt, das wird für Vorarlberg noch gefährlich, ne?
Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, aber ich glaube nicht, dass Vorarlberg da noch, ja, wenn die momentan eine schwache Phase haben, aber trotzdem, ich glaube, dass die qualitativ zu gut sind, um abzusteigen. Wir machen weiter, wenn du eh schon Lafnitz gesagt hast, machen wir weiter mit einer Partie der Oststeirer gegen Kapfenberg, was war das? 6-4, 10 Tore, Vogelwild. Sind da so ein paar so Flashbacks der Partie FC Juniors Oberösterreich gegen Austria Lustenau bei mir hochkommen. Glaube ich 2019 war das, wenn ich mich nicht täusche, Gernot Plasnecker nach Austria Lustenau, Trainer Nikolaus Meister Juniors, Ronny Waldo noch für Austria Lustenau, Thomas Meyer noch Austria Lustenau, Marco Ragusch, Juniors Oberösterreich, 8-5 der Endstand.
Ja. Also 6-4 schafft es unter die Top 25 der Zweitligaspiele in der österreichischen Geschichte. Also mit 10 Toren unter die Top 25 der torreichsten Spiele. Ja, ist ja schon mal ganz gut losgegangen. Ne?
4-0 nach 15 Minuten. Ja. Und vor allem dieses zweite Tor.
Schöne Tore. Und ja, Moritz Römling muss da rausheben. Das war ein wunderbarer Strahl.
Und den heben wir raus mit deinem TikTok, oder?
Juhu.
Machen wir eine Bewertung. Auf einer Skala von 1 bis 100. Harald und Patrick, wie legendär, beziehungsweise auf der Golasso-Skala, wie stark war dieser Treffer von Moritz Römling?
Ich gebe ihm eine stabile 89.
89? Wow.
Den hat er perfekt drauf.
Ich bin bei 78.
Was?
Dafür, dass du nicht so viele Tore gemacht hast.
Kollmann wieder bewerten oder was? Der 78, wir wissen denn, ja. Wie oft triffst du den Ball so?
Ja, aber der muss halt dann genau ins Kreuz 78. einfahren. Für 89 muss er genau ins Kreuz einfahren. Auch noch.
Moritz Römling ist ein Stürmer.
Was ist das für Disrespect? Das ist unfassbar.
Was sagst du jetzt?
79, nein, das ist 87. Also, nein. Er hätte natürlich dann noch besser einschlagen können, ja. Aber wie er den trifft, Mann, ja, besser geht's kaum.
Ja,
78. Ja. Entschuldigung, Moritz. Echte Entschuldigung, das geht ja gar nicht. Aber ja, er war ja nicht der einzige Torschütze, denn hat er auch bei Lafnitz einen gegeben, der sogar dreifach getroffen hat. Mhm. Jakob Knöll.
Ja, genau der.
Der? Und.
Weil ich glaube, wir haben einen Tonfehler gehabt.
Jakob Knollmüller hat einen Hattrick geschnürt und muss dennoch als Verlierer vom Platz.
Definitiv der glücklichste Lafnitzer an diesem Tag gewesen, schätze ich. Er hat sich ja schon immer sehr gefreut über seine Tore. Ja. Ja.
Sagen wir es, wie es ist. Als Lafnitz-Spieler geht es halt jetzt auch darum, sich zu empfehlen für Absolut. Einen potenziellen neuen Verein im Sommer, weil das wird sich nicht mehr ausgehen.
Also ich kann es mir auch nicht vorstellen. Sie haben jetzt da auch gegen Kapfenberg den 34. Spieler eingesetzt mit Kimi Lokewik, ein sehr junger deutscher Schlussmann, der sein Profidebüt hat feiern dürfen und dann gleich mal ein halbes Dutzend Tore kassiert. Ich glaube, das hätte er sich auch anders vorgestellt. Es gibt nur einen Verein, der noch mehr Spieler in dieser Saison gebracht hat, nämlich der FC Liefering mit 36. Also Lafnitz, auch das haben wir eigentlich in unserer Saisonvorschau bereits prediktet. Da sehen wir keine Chance auf einen Klassenerhalt.
Also wir sind jetzt bei 2 Punkten in den ersten 6 Spielen im Frühjahr, bei 20 kassierten Gegentoren. Ja, ich sehe es nicht kommen, wie sie das noch ausgehen soll.
Ja, aber was heißt das perspektivisch für Lafnitz, wenn man runtergeht? Ist es dann noch ein DSM-Projekt?
Das ist eine ausgezeichnete Frage. Ich kann sie nicht beantworten. Vielleicht solltest du Martin Dellenbach einfach mal anrufen und nachfragen.
Können wir machen. Denn da ist die Frage, wo dann Lafnitz in dieser Wertschöpfungskette, ich meine, da fehlt dann halt eine Liga, gell?
Mhm. Hoffentlich für Hartberg.
Was? Ja. Ja, nein, es ist klar, ja. Von dem her, ja, darf man gespannt sein.
Ich bin gespannt, nächste Saison, welche Paarungen wir in der 22. Runde haben, denn jetzt der 22. Runde, Kapfenberg laufen jetzt 6-4, letzte Saison in der 22. Runde, fast auf den Tag genau, Vienna gegen St. Pölten 7-3. Also wer auch immer nächste Saison am 22. Spieltag spielt, eine von diesen Partien wird 10 Tore zu bejubeln haben.
Die Magie der 22. Runde.
Oder Anfang geil. April, oder? Vielleicht hat das...
Ja.
Das ist April. Ja, der macht, was er will, ne?
Ja. Okay.
Bam, weiter geht's.
Apropos Vienna. Apropos Vienna, auch die haben natürlich am Wochenende gespielt bei Rapid 2 und es gab ein packendes 0-1 aus Döblinger Sicht, Patrick.
Ja, das einzige Tor war ein Elfmeter, Handelfmeter, ganz klar, Jürgen Bauer. Mit dem Handspiel Nico Beilitz souverän reinkaut.
Schön ausgesprochen, ist, du hast es gemerkt.
War immer schon richtig.
Was wirklich? Nein, hast du, ist, sagen so viel Beilitz.
Enes
Tepecik hat uns damals ja gesagt, ja, dass stimmt. Der Nikolas Beilitz ja. heißt. Auch Enes Tepecik ja, so. Dieser Tage mit einem längeren Videointerview in die Schlagzeilen gewesen.
Wo? Das musst du schon den Leuten sagen.
Ja, ich, war, ich hab's vergessen jetzt, wie dieser Podcast.
Mindset-Podcast.
Ja, okay, ja.
Heißt der Mindset-Podcast?
Heißt der wirklich ja. Mindset?
Ich glaube, Mindset-Podcast.
Lieblingswort.
Ja.
Hannes, hä?
Ja.
Ja. Wir können es ja verlinken. In der
wir können es verlinken, ja.
Also dafür, dass die Vienna irgendwie an den Aufstieg herangeschnuppert hat im Herbst, ist das ein sehr, sehr durchwachsenes Frühjahr bislang.
Ja.
Es erinnert mich an den Herbst in der letzten Saison, wo sie auch so auf... ab immer wieder waren und dann im Frühjahr es richtig stark gemacht haben und im Endeffekt dann auch Dritter geworden sind in der Liga. Jetzt waren sie im Herbst stark und jetzt ist das Frühjahr so ein Wechselbad der Gefühle. Ich meine, im Frühjahr 2 Siege, 1 Remis, 3 Niederlagen. Spiele waren jetzt auch nicht so ein Leckerbissen in letzter Zeit.
Daher haken wir das ab und reisen wir weiter ins Waldviertel. SV Horn gegen den FC Liefering. Da gibt es keine Achterbahnfahrt, denn da geht es eigentlich nur nach unten. Für den SV Horn muss man sagen, 0-1 verloren gegen die Jungbullen. Aber bevor wir über das Tor sprechen, würde ich gern über eine Szene sprechen. Denn was war das bitte für eine bodenlose Schwalbe von Dolga Şahin?
Ja, ich meine, wir haben schon schlimmere Liefering-Schwalben gesehen.
Ah ja, Turco. Stimmt.
Ah ja, Turco.
Ja, Turco. Da war ein Meter die dazwischen, oder? Der war sehr frech, ja.
Dann, wie er sich aufgeregt hat, auch noch.
Ja, ja stimmt, kriegt, ja.
Der
ja.
hat sich ja so aufgeregt.
Ja, in dem Fall ja, smart gemacht.
Er hat einen Plan gehabt. Ja. Ich würde jetzt also mal unterstellen, dass er einen Plan gehabt hat, diesen Elfmeter rauszuholen.
In Echtzeit hat es echt nicht so dramatisch ausgeschaut, wie es dann in der Zeitlupe sich dargestellt hat.
Ja, er hat halt gesehen, dass der Gegenspieler von rechts kommt und hat es auch gepasst. Er fährt einfach
Velimirovic
war das. Ja, ja. Und fährt mit dem Fuß im Boden rein und lässt sich dann hinfallen und ist ja damit belohnt worden mit dem Elfmeter, aber Karma strikes back. Zumindest da hat es mal zugetroffen, dass das stimmt, denn der SV Horn-Goli hat gehalten.
Oliver Lukic den Elfmeter dann vergeben. Nichtsdestoweniger 1-0 Sieg für Liefering, weil Dirk D. einmal wieder angeschrieben hat.
Was wurde eigentlich
sehr ruhig geworden.
Du hast ihn vor einem Jahr oder was hast du so geheim gesagt, das ist der next big thing.
Ich habe echt damit gerechnet, dass der sich schneller und konstanter entwickelt und bald einmal ein Thema oben wird beim Kooperationsverein Red Bull Salzburg. Da haben wir jetzt mit den Sulzbachers und Trummers ein paar andere schneller den Weg geschafft.
Ja, stimmt. Trotzdem, Lieferinger Phänomen tritt wieder ein. Erste Saisonhälfte, naja. Und jetzt nach dem Jahreswechsel dran es richtig auf. In der Rückrunde viertbestes Team der Admiralliga 2. Auch dieser Rückenwind der Youth League, die da sicherlich auch eine Rolle mitspielt, sind ja mittlerweile ins Halbfinale eingezogen, treffen dort auf Trabzonspor. Und habt ihr gehört, gegen wen Trabzonspor im Viertelfinale gespielt hat?
Nein.
Inter. Und was für viele Leute, dass da im Stadion waren?
Über 20.000?
Ich glaube sogar 40.000.
Was? Wirklich?
Ja, also ich habe heute was gehört bei Copa.ts, habe ich meinen Podcast angehört und ich glaube, es waren 40.000 bei Trabzonspor gegen Inter.
Crazy.
UEFA Youth League und ich könnte mir vorstellen, dass auch beim Heimspiel von Salzburg einiges an Trabzonspor-Fans in die Red Bull Arena pilgern werden.
Es waren 40.368 Fans, das ist Zuschauerrekord in der Youth League und es waren im Endeffekt auch mehr Besucher als bei den Profis.
Das geil. Ja, wann spielen Sie? Ich glaube, am 25. April ist das Duell Salzburg gegen Trabzonspor. 3 Tage später potenzielles Finale, wird ja kein Hin- und Rückspiel stattfinden, sondern diese K.O.-Runden werden in einem Duell ausgetragen.
Naja, aber die spielen ja dann in Nyon, oder?
Ja.
Da werden aber jetzt keine 40.000 Trabzonspor-Fans sein.
Das ist dieses Final Four.
Ja, falsch gedacht. Falsch gedacht, hast du richtig gesagt,
am 25. April das Halbfinale gegen Trabzonspor und der Gewinner logischerweise dann im Finale am 28. April.
Ja, Denkfehler meinerseits. Stimmt natürlich.
Passiert.
Ja.
Ist irgendwie schade. Ich finde, Nyon ist ein besserer Trainingsplatz. Das ist irgendwie nicht so geil.
Ja, okay, wo spielen sie denn, Nyon? Echt, das ist nur so ein Home-Tag-Tag?
Also zumindest wenn ich das, was ich im Kopf habe, die Bilder vom damaligen Salzburg-Sieg. Das
war auch in Neujahr.
Das war ja auch in Nyon und das war jetzt kein leimendes Stadion.
Ja, es ist natürlich ja total abhängig, wer wirklich ins Finale kommt.
Ja, natürlich.
Ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel wirklich Fenerbahce Galatasaray oder so hast, dann glaube ich ja, dass die türkischen Fans auch aus Istanbul nach Nyon sogar reisen für die Jugendmannschaft. Aber ja, es gibt viele andere Mannschaften.
Kann man das nicht vergeben, so wie immer alle Europacup-Finales dann spielen?
Nee, würde ich einen Sinn machen, ja.
Wroclaw, ja. Helsingborg, oder ich sage jetzt einfach irgendwelche Städte, die mir gerade einfallen.
Stripfing.
Ja, das wäre auf jeden Fall mal ein Grund, da vielleicht ein bisschen weiterzuarbeiten am Stadion. Wurscht, machen wir weiter. Sturm Graz 2 gegen Austria Lustenau. Es gab ein Geschenk für die Ländle-Kicker.
Pignetti hat dann auslassen.
Ja.
Ja, leider.
Ja, sollte als Goalie nicht passieren, ganz wichtiger Sieg. Für Austria Lustenau.
Aber sowas von wichtig. Vor allem wirklich mit dieser Konstellation, Stripfing gewinnt und Austria Lustenau muss dann nachziehen. Und da waren sie schon mächtig unter Druck. Seifert den Chabi mit dem Goldtor unterm Strich und jetzt sind es 4 Punkte, die man wieder Vorsprung hat auf Stripfing und Dennach. Das wird, glaube ich, noch ein hartes Frühjahr werden.
Da haben sie aber alles reingeworfen in diesen Sieg. Also wenn ich mal denke, zuerst Jakob Hödl schießt dann die Latte und dann der Nachschuss, wer war es, der William im Headshot Safe. Also da hat er wirklich einen eingesteckt fürs Team.
Absolut. Weggefressen, 3 Punkte mitgenommen ins Ländle und es ist der erste Lustenauer Auswärtssieg seit der 9. Runde, damals ein 1:0 beim FC Liefering. Abschließend, SK in St. Pölten gegen ASK Voitsberg, das Admiral-Topspiel am Sonntagvormittag über die Bühne gegangen. St. Pölten extrem souverän, 3:0 gewonnen. Sportlich läuft's, rundherum weniger.
Ja, aber die Mannschaft ist so aufgetreten, als wäre nichts gewesen unter der Woche.
Stimmt.
Da muss man der Mannschaft und dem Trainerstaff schon Respekt zollen. Wie es weitergeht in St. Pölten?
Total schwer, oder? Das wirklich einzuschätzen, wie es jetzt weitergeht. Also Thomas Gebauer hat ja in der letzten Woche, glaube ich, eher Update gegeben beim
Matthias.
Thomas Gebauer. Ich habe es mir gerade gedacht, irgendwas passt nicht. Matthias Gebauer hat ein Update gegeben und der Verein hat ja auch generell mit einer Pressemitteilung in der letzten Woche darauf reagiert, dass FC 32 oder 32 ausgestiegen ist und damit so schon eine finanzielle Basis beim SKN, eine große finanzielle Basis weggebrochen ist und jetzt müssen sie gerade in einer Situation, wo man sie eigentlich schon für die ganzen, wo man die Lizenzunterlagen einreichen muss und pipapo, beziehungsweise die sind schon eingereicht.
Die sind eingereicht, also es kommt Ende dieser, spätestens Anfang nächster Woche kommen die Lizenzentscheide in erster Instanz daher. Dann gibt es natürlich noch eine zweite Instanz. In dieser Zeit, in dieser Phase gibt es eine Nachreichfrist, das ist entscheidend für den SK in St. Pölten in dem Fall, weil das ist ja dann, wenn in zweiter Instanz die Lizenz verwehrt wird, vor dem Protestkomitee nicht mehr so, da gibt es ja dann, was liegt das Big, da kann man dann nicht sagen, ich habe jetzt da noch 10 Millionen aufgestellt oder irgendwas, Pech. Das heißt, der SK in St. Pölten wird in erster Instanz die Lizenz nicht kriegen, oder die Zulassung besser gesagt nicht kriegen für die zweite Liga, macht sich, glaube ich, jetzt auch keiner irgendwelche Illusionen. Also sie werden jetzt schleunigst nachreichen müssen und schauen, wie sie dieses Budgetloch, das sich da so plötzlich aufgetan hat, stopfen können. Es gibt offenbar 2 Optionen, eine regionale und eine internationale Option. Die regionale Option war ja letzten Sommer offenbar auch, ist schon am Tisch gelegen. Damals hat sich der SKN dagegen entschieden, was jetzt insofern ein Vorteil ist, man hat das ja damals offenbar schon intensiv geprüft.
Man kennt die Situation.
Man weiß Bescheid. Ja. International, ja, dürften es jetzt nicht in der besten Verhandlungsposition sein, aber ja, das bist du, wenn du jetzt, glaube ich, 2-3 Wochen Zeit hast, um das Budget irgendwie neu aufzustellen, ja, bist du nie in einer guten Verhandlungsposition.
Ja.
Blöd.
Ja, ich meine, es ist natürlich echt, echt extrem bitter, weil ich finde, das, was sich da jetzt gerade entwickelt hat beim SKN, sportlich, dass man da jetzt aus dieser wirklich komplett vogelwild zusammengeworfene Mannschaft eigentlich, wo man ja erst einmal die ganzen Namen erst kennenlernen hat müssen aus SKN-Sicht, dass man da jetzt da langsam reingewachsen ist, dass sie da wieder ein bisschen die Fans, glaube ich, auch damit anfreunden haben können mit dieser Konstellation und das sportlich läuft und dann kriegst du jetzt so ein Watschen und dir wird eigentlich der Boden unter die Füße weggerissen und es ist ja nicht der einzige Ausstieg von FC 32, denn die sind auch bei, was? Jetzt habe ich mich.
Cop Ramblers,
ja.
In Irland ausgestiegen und ich weiß gar nicht, wie es jetzt bei Spezia ausschaut. Das war ja die jüngste Erwerbung.
Die scheinbar aber ein bisschen too much
die war. Die offenbar too much war. Es war also Paul Francis war ja das Gesicht nach außen. Von dem hat sich das Konsortium, das US-amerikanische, jetzt auch getrennt.
Ja. Vertrauensprobleme, ausschlaggebender Grund.
Offenbar, ja. Aber. Ja, ich glaube, genaue Einblicke haben zumindest wir jetzt dann nicht, aber ja, Tatsache ist, dass beim SKN von heute auf morgen der wichtigste Geldgeber den Hahn zugedreht hat.
Das ist schon arg. Ja, dass es einfach auch möglich ist, gell? Dass das da muss man halt dann auch wieder zurückdenken, in welchen Situation war der SKN vor einem Jahr, wo man diesen Deal ja unter Dach und Fach gebracht hat, dass man dann eigentlich, dass es so ein Exit-Szenario überhaupt geben kann, dass Investor von heute auf morgen gesagt, du, Papa, das war's.
Ja, das zeigt wieder mal, dass wenn man mit Investoren verhandelt, dass das Allerwichtigste in Wahrheit ist, ein vernünftiges Exit-Szenario schon gleich einmal durchzubesprechen und vertraglich zu fixieren. Ja, das ist in Wahrheit noch wichtiger als das, was eigentlich dann an laufenden Zuschüssen und so weiter kommt. Ja, weil
ja, wenn
das zu Ende geht und es kommen, es geht immer alles irgendwann einmal zu Ende, ja, vor allem bei Investoren im Fußball. Dann darf es halt nicht passieren, dass du so dastehst auf einmal.
Ja, aber ich glaube, oftmals stehen diese Vereine einfach auch mit dem Rücken zur Wand und haben keine andere Wahl. Die müssen das nehmen, was sie bekommen und können dann nicht mehr auswählen zwischen A, B und C. Da gibt es diese eine Hand, die wird da gereicht und die nimmst blind zum Teil. Haben wir in den letzten Jahren vor allem auch in Liga 2 gesehen. Also da ist keine Präferenz, welche Hand man auswählt, sondern es ist die eine und keine.
Wir haben es letztens ganz kurz hier in der Redaktion schon diskutiert. Gibt es Investoren im österreichischen Fußball, die mit einem Plus ausgestiegen sind? Sei es Privatpersonen, sei es Firmen, die irgendwie die dann den Exit so gemacht haben, dass sie am Ende mehr Geld in den Taschen gehabt haben als davor?
Du bist auf jetzt legale Art und Weise. Du willst jetzt gerade das ganze österreichische Fußballsystem hinterfragen.
Nein, aber ernsthaft. Mir fällt auf die Schnelle echt. Mir fällt niemand ein.
Red Bull.
Die wenn sind
sie,
ja nicht. Ja,
nein, wenn sie aussteigen würden, könnte ich mir das schon vorstellen. Aber sonst.
Nein, ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, ob das jemals so der Fall war. Nein, mir fällt jetzt auch kein Ein, aber ich bin ein bisschen überrumpelt worden mit dieser Frage. Vielleicht hätte ich im Vorfeld dann nochmal in mich gegangen. Ich glaube, Kisuki Honda ist schon mit einem. Nein, alles gut. Runde ist abgeschlossen. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter mit dem Quotenfokus.
Werbung.
Gut. Gemeinsam mit unserem Sportwettpartner Admiral blicken wir auf das Admiral-Topspiel der kommenden Runde, das da lautet SKU Ertl-Glas Amstetten gegen den SV Horn. Die Quoten hierfür: Sieg Amstetten 1,65, Remis 3,65, Sieg SV Horn 4,15. Ja, ich glaube, das entspricht der aktuellen Tabellensituation auch, obwohl Amstetten in diesem Kalenderjahr noch kein einziges Spiel gewonnen hat.
wollte gerade sagen, Frühjahrstabelle, der SV Horn auf Rang 14, SK Urmstetten auf Rang 15.
Man ist geneigt, ja. Not gegen Elend zu sagen.
Ja, momentan schon, obwohl ich bei Amstetten schon ein anderes Feeling habe. Also das ist irgendwie so gefühlt wie die Vorsaison, wo man wirklich immer gut gespielt hat, aber man halt immer Pech gehabt hat. Also es ist nie so, dass Amstetten irgendwo wegbaniert wird, finde ich.
Ich rechne mit einer Überraschung.
Ja?
Ja, ich glaube, der SV Horn gewinnt das Spiel mit 2-1.
Ich dachte schon, wenn ich jetzt sage, ich gehe auf ein Remis, dass das eine Überraschung ist. Ich denke halt schon, dass Amstetten jetzt mit diesem Punktgewinn bei der SV Ried einen kleinen Motivationsboost bekommen hat. Ist ja auch nicht selbstverständlich, dass du da Punkte mitnimmst. Dennoch, ich glaube, der SV Horn ist da spitz drauf und geht 1-1 aus, die Partie.
Ich glaube, weil Amstetten seit Oktober 2021 auf einen Sieg gegen den SV Horn wartet, seither 7 Spiele und kein Sieg für den SKU und generell der SKU Erdlgas Amstetten noch nie mit dem neuen Logo, mit dem Redesign im Grunde gegen Horn gewonnen hat, dass sich das ändern wird. Amstetten gewinnt mit 3-1.
Werbung.
Gut. Und zum Abschluss gibt es bei uns FAK-2er-Konferenz. Hier stehen eure User-Fragen im Fokus. Aber zunächst die Info: Die 3 Finalisten der Admiralliga 2 Fan-Kommentatoren-Challenge werden morgen verkündet. Es kamen doch noch einige gute Einsendungen in den letzten Tagen und die müssen wir noch in einer etwas größeren Jury miteinander durchhören und dann wirklich ein Ranking auch zusammenstellen. Aber wirklich sehr, sehr gute Bewerber.
Ja, also alles, was ich bisher gehört habe. Coole Sachen dabei.
Ja, sehr, vor allem sehr, sehr emotional. Also Matthias Meddert ist ja auch wieder mit dabei, aber es gibt ein paar Copy-Paste-Matthias Meddert, finde ich, also die auch sehr emotional geworden sind. Vor allem ein paar, also bei Bignetti beim Tor vom Sturm-Goli gegen Liefering.
Das müsste man Matteo dann schicken, als Wecker. Da springt er fix aus dem Bett raus.
So, aber jetzt
hechtet, User-Fragen. Hechtet aus dem Bett.
User-Fragen, Christopher Hausner bei YouTube. Reicht für Stripfing auch der drittletzte Platz zum Klassenerhalt in St. Pölten? Griesels betreffend Rückzug, Hauptinvestor und da Regionalliga Ost patzen, sowohl Oberwart als auch die Young Violets. Was wirklich, die Young Violets haben gepatzt am Wochenende?
Ja. also ja, Antwort auf die Frage, ja.
Wirklich?
Ich glaube, es werden nur 2 sportliche Absteiger sein.
Okay. Aber also du glaubst nicht, dass die Young Wilders aufsteigen?
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich glaube, es werden nur 2 sportliche Absteiger sein. Also wie dem auch sei, es wird sich wahrscheinlich, also der drittletzte Platz sollte sich ausgehen.
Okay, Fußball im Konjunktiv. Young Wilders steigt auf. Mhm. Stripfing bleibt aber drin, weil irgendein anderer Verein die Lizenz nicht bekommt.
Was willst du jetzt von mir wissen?
Ja, ich meine, funktioniert Stripfing und Young Violets in einer Liga?
Stripfing spielt am FAC-Platz.
Echt?
Dann wieder.
Ja? Nein, also das ist eine Frage, die sich natürlich Menschen bei der Austria auch stellen. Und da gibt es verschiedene Strömungen.
Okay, passt. Danke. Lukas Knapp via YouTube. Ist Yannick Wanner ein Kandidat für den Ballon d'Or?
Knapp nicht.
Vielleicht aber für den Ball und zwar.
Gut. Der war's. Perfekt.
Danke, passt. Hansi Hintermoser via YouTube. Welche Mannschaftsteile muss die KSV noch verstärken, um nächstes Jahr Meister zu werden? Liebe Grüße aus dem KSV Austrian Soccer Board Forum. Forum.
Sturm, Mittelfeld, Verteidigung.
Was?
Okay.
Ja, ich glaube schon, dass das Kapfenberg schon die Mannschaft sehr gut zusammengestellt hat, aber ich finde auch, dass es nur so ein paar Keyplayer, beziehungsweise vielleicht da in der Breite, du brauchst jemanden, ein Backup für Alexander Hofleitner, der die Tore reinhaut, denn wenn der nicht da ist, dann fehlt einer schon auch ein Knipser da vorne.
So, dann kommt Moritz Römling als Linksverteidiger oder Außenbahnbracker mit schon 5 Dierl, also.
Ja, aber der kann jetzt auch nicht, ich meine, der ist, wie gesagt, muss irgendwie vorne hinstellen zumindest.
Ja. Ja. Also. Wäre nicht schlecht. Ja. Nein, ich denke auch defensiv mit Kapfenberg. Wäre nicht schlecht, wenn sie auch noch den einen oder anderen guten Kicker holen.
Ich meine, die haben eigentlich echt wirklich eine gut zusammengestellte Mannschaft, aber sie sind jetzt dann nicht reif für Aufstiegsrennen. Also da fehlt nur ein bisschen Erfahrung vielleicht.
Ist geschaut, Kapfenberger die drittmeisten Gegentore kassiert bislang mit 36.
Genau. Und jetzt bin ich nämlich gerade so am Rattern, weil eigentlich taugt mir die Verteidigung von Kapfenberg mit Heinle.
Achso, der Strebinger ist im Tor, gell?
Ja, und deswegen hat es mir jetzt ja gerade, lass mich sage irgendwas über Kapfenberger, wir können kurz den Kader aufmachen.
Ja, wie gesagt, also meine Meinung ist, in Summe ist das auch, wenn sich der Kader weiterentwickelt nächstes Jahr, kein Kader, der ernsthaft um einen Meistertitel mitspielt. Das heißt, sie brauchen in allen Mannschaftsteilen noch Verstärkungen.
Aber trotzdem, David Heindl finde ich mega stark. Du hast den Julian Turi geholt von Leom, der mir eigentlich auch sehr taugt. Du hast den Römlig auf links, in Lang auf rechts. Ja, du hast... Sie haben echt einen guten Kader. Mhm. Sie haben wirklich einen guten Kader.
Sehr gut. Nächste Frage.
Ausgezeichnet.
Ja, Milio fragt auf Twitter, wann sehen wir ein West-Derby in Liga 2? Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass mit West-Derby Austria Salzburg gegen FC Wacker Innsbruck gemeint ist.
Ja, natürlich.
Ja. Ja.
Ja, ich habe schon gedacht, SG Tirol, wenn sie absteigen oder Altach.
Ja, in 2 Jahren.
In 2 Jahren?
Ja, weil Austria Salzburg in diesem Sommer aufsteigt und Wacker Innsbruck dann im kommenden Sommer.
Mhm. Sehr gut.
Du wirst schnell fertig werden.
Markus SCR hat eine sehr lange Frage, ohne Fragezeichen. Wir hatten mit aus der Lust auf Blaues Linz und dem GRK in den letzten 3 Jahren echt würdige Aufsteiger. Ja, sehe ich auch so. Auch dieses Jahr kommt mit Ried oder der Admira einer dazu. Tippt mal die nächsten 6 Aufsteiger aus Liga 2 in Liga 1. Saison 24-25 bis 29-30. Gut, ich fange mal an. 24-25 Admira.
Okay.
25, 26, dann macht's Ried.
26, 27 macht's der GRK.
Oh, sehr schön, ja. 27, 28 ist dann schon ganz wild.
Ich hoffe ihn.
Hartberg.
Mhm. 28, 29, natürlich muss die Wiener dann auch einmal es schaffen.
Mhm. Und etwas verspätet, 29, 30, Wacker Innsbruck.
Sehr gut.
Ausgezeichnet, Frage beantwortet, oder?
Thomas, also, Zwarer Konferenz, Episode 114. Wir haben die Runde gecheckt, wir haben Fragen beantwortet. Jetzt seid ihr dran, folgt uns auf YouTube, kommentiert dieses Video. Wir brauchen noch ein Call to Action, irgendeine Frage. Wer steigt in der Saison 2027 in die Bundesliga auf?
Was? 26-27?
26-27, ja.
Mhm, okay.
Ja, das ist einmal eine Frage, wenn uns diese Fragen gestellt werden, können wir denen natürlich retour anstellen.
Depperte Fragen können wir auch stellen.
Boomerang.
Sehr gut. In diesem Sinne, tragt es in die Welt hinaus. Viva der Liga 2.
Ciao.
Servus.